Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute ist Rudi Kramer wieder zu Gast bei uns und bringt seinen Bericht aus dem Datenzirkus mit. Unter dem Titel Menschendatensensation, Rudis Bericht aus dem Datenzirkus, veröffentlicht er zusammen mit einem Kollegen sehr regelmäßig eine spannende Auflistung von interessanten Themen, die rund um den Datenschutz und künstliche Intelligenz sich drehen. Auch heute werden wir wieder einzelne Aspekte aus dieser Liste hervorheben und diskutieren. Die Rubriken sind Aufsichtsbehörden, Rechtsprechung, KI und Ethik, Veröffentlichung und gesellschaftspolitische Diskussion. Neben Rudi Kramer ist dabei der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber. Und ich begrüße euch beide. Hallo Tobias, hallo Rudi.
Hallo zusammen.
Hallo Chuck, hallo zusammen.
Rudi, du hast wieder eine spektakuläre Liste. Die Liste könnte stündlich aktualisiert werden, weil gerade sehr, sehr viel passiert. Aus der umfangreichen Übersicht habt ihr euch ein paar einzelne Themen herausgenommen und wollt sie diskutieren. Also fangen wir doch direkt an und kommen zum Thema Aufsichtsbehörden. Und lieber Chef, ich würde dich bitten anzufangen. Hast du ein schönes Thema, das du hier präsentieren möchtest?
Ja, gleich ganz vorne würde ich einrasten in dieser hervorragenden Liste. Und zwar der Kollege aus Bayern, und zwar für den öffentlichen Teil, also LFD Bayern, Thomas Petri, mit einem Arbeitspapier Identifizierbarkeit natürlicher Personen. Das ist ein All-Times-Classic, würde ich natürlich am liebsten sagen. Ist in diesem Fall ein Papier mit, ich glaube, 12, 13 Seiten, also ist noch eine Länge, die lesbar ist. Für meine Begriffe sehr schön auseinandergenommen. Wie sieht es eigentlich aus mit der Identifizierbarkeit? Was sagt die DSGVO? Was sagt ein Erwägungsgrund 26? Was sind die Klassiker an Entscheidungen des EuGH, ausgehend von Breyer, dann die Entscheidung zur FIN von Fahrzeugen, zur Fahrzeugidentifikationsnummer und dann natürlich auch die SRB-Entscheidung. Also nichts, worüber man sich nicht vorher schon den Kopf zerbrochen hätte, aber ein gut lesbares Papier mit Auswertung der Rechtsprechung ist sehr gut gemacht, wie ich finde. Das Arbeitspapier Identifizierbarkeit natürliche Personen ist also eine klare Leseempfehlung. Oder, Rudi?
Ich möchte ein bisschen weiter vorne anfangen. Also generell sind die Papiere des LFD Bayern, richten sich ja an die öffentliche Verwaltung in Bayern, aber sind gleichwohl eine Quelle von wunderbaren Argumentationshilfen, Entscheidungen, Bewertungen, die man auch im nicht öffentlichen Bereich immer wieder heranziehen kann. Und gerade das Thema dieses Arbeitspapiers, Identifizierbarkeit natürlicher Personen, ist ja unabhängig von der rechtlichen Qualifikation des Verantwortlichen, also ob öffentlich-rechtliche oder nicht öffentliche Stelle. Und da ist es eine wunderbare Zusammenfassung, denn wir warten ja alle schon seit Jahren auf das Papier des ETZA zur Anonymisierung. Und eigentlich ist dieses Papier zur Identifizierung das Gegenteil von dem, was wir vom ETZA ja erwarten. Denn wenn ich etwas nicht mehr identifizieren kann, komme ich ja in den Bereich der anonymisierten Daten.
Rudi, darf ich eine Frage, die du gleich stellen wirst, vorwegnehmen? Tobias, weißt du, wann dieses ETZA-Papier kommt?
Ja. Also das ist im ETZA jetzt mit Nachdruck und unter Hinzuziehung einer Sprintgruppe möchte man also hier jetzt tatsächlich im Sommer oder vielleicht Ende des Jahres zur Finalisierung kommen. Ich hoffe das Allerbeste. Wir brauchen das Papier.
Darf ich da etwas ketzerisch nachfragen, weil ich das schon öfters gehört habe, wenn du sagst Sommer oder Ende des Jahres, gibt es da auch eine Jahreszahl?
Ich bin wirklich guter Dinge.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Oder habt ihr da noch was? Rudi, hattest du noch was zu identifizieren?
Nee, das war eigentlich das, warum ich es auch mit in den Zirkus mit aufgenommen habe, weil es halt ein wunderbares Papier ist, um mal diese eigentlichen Grundlagen, denn wir diskutieren oftmals auf quasi am Hochreck, aber die einzelnen Jonglagen unten auf dem Erdboden vernachlässigen wir manchmal. Und da hilft so ein Papier, kommt man überhaupt in den Anwendungsbereich der DSGVO hinein, habe ich überhaupt ein personenbezogenes Datum.
Super, super, super. Rudi, welches Thema hast du dir aus dem Bereich Aufsichtsbehörden ausgesucht?
Ich möchte noch auf zwei Podcast-Folgen hinweisen, die der LFDI Baden-Württemberg aufgenommen hat und schon veröffentlicht hat. Und zwar gibt es eine neue Reihe. Da werden sowohl die DSK als auch einzelne Mitglieder der DSK vorgestellt. Ich war ein bisschen überrascht, weil mir dachte, hups, kommen jetzt alle, na, wie viele Mitglieder hat die DSK? 18 zu Wort oder nur eine Auswahl? Und mich würde interessieren, ich habe mir die ersten beiden Folgen angehört, und mich würde interessieren, nach welchen Kriterien erfolgt die Auswahl und wie kamt ihr auf die Fragen, die dann quasi immer so am Schluss gestellt werden?
Also angestrebt sind tatsächlich alle und wir hoffen, dass das hängt nicht daran, dass Einzelne vielleicht nicht möchten oder ähnliches. Also ich glaube, interessiert sind alle und wir haben auch schon weitere KandidatInnen sozusagen in der Warteschleife. Das ist nur organisatorisch die Frage, wie viel wir abbilden können, ne? Also das Ganze müsste ja in diesem Jahr finalisiert werden. Wir schaffen es vielleicht auch am Rande der DSK sogar 1, 2, 3 vielleicht aufzunehmen. Also die Absicht ist, möglichst viel Vielfalt an der Stelle abbilden zu können. Und es richtet sich nach dem Terminkalender aller Beteiligten. Aber die Idee war tatsächlich, auch mal, also erstens die DSK vorzustellen. Vordergründig kennt das ja jeder, aber was die da so genau macht und was Arbeitskreise eigentlich machen und wie das alles funktioniert, ich glaube, das ist, lohnt schon mal, das zu erklären. Und dann lohnt es auch, die DSK, das sind Menschen, die sich da zum Beispiel auch jeden Montag zu einer Videokonferenz zusammenschalten und die einzelnen Menschen vorzustellen, vielleicht auch manchmal ein ganz klein bisschen über den Datenschutz und das Recht hinaus. Das ist so ein bisschen das Ziel dieser neuen Reihe.
Die Fragen haben wir uns in einem Sprint ausgedacht. Simone Markovic, die Redaktion der Podcasts macht, hat da rumgeschraubt. Chef, du hast da rumgeschraubt. Das waren vor allem die beiden, würde ich sagen, die diese Fragen zusammengestellt
haben. Zehn Fragen an,
gemixt haben. Und auch die Struktur, dass man am Anfang so einen lokalen Bezug setzt oder so, das war schon dann so eine redaktionelle Entscheidung, wie man an das Thema so rangeht. Hat's dir denn gefallen, Rudi?
Ich fand's sehr interessant, weil man eben auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann, sprich auf den Menschen, der eben so eine Aufsichtsbehörde leiten kann. Also ich hatte bislang den Podcast mit Tobias Keber und mit Marit Hansen mir angehört. Und auch wenn ich denke, ich kenne beide schon lange und halbwegs gut, sind doch immer wieder neue Aspekte, die damit auftreten und auch den Menschen hinter der Behörde erkennbar werden lassen.
Sehr gut. So, nächstes Thema. Achso, jetzt müssen wir gucken. Oder mach doch du, lieber Rudi, noch den Cyberangriff.
Ja, genau. Das hatte ich mir ausgesucht. Und zwar hat die LDI NRW berichtet über einen Cyberangriff an einen Dienstleister für Fotografen. Das nehme ich jetzt mal als Beispiel für diese typischen Cyberangriffe auf die Lieferanten. Da hatten wir in der letzten Zeit etliche, wenn man sich so die Webseiten verschiedener Aufsichtsbehörden ansieht, hat der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern hinsichtlich des Hacks einer Buchungsplattform für Hotels gewarnt. Dann gab es jetzt einen vielbeachteten, erfolgreichen Cyberangriff auf einen Abrechnungsdienstleister für Krankenhäuser und jetzt eben hier ein erfolgreicher Cyberangriff an Dienstleister für Fotografen. Und da merkt man erst, dass eigentlich keiner sicher sein kann, wenn er einen Dienstleister aussucht, ob nicht doch eines Tages irgendetwas passiert. Und das sollte eigentlich die jeweiligen Auftraggeber erinnern, da bei der Auswahl sorgfältig zu sein, sich auch entsprechende Nachweise geben zu lassen. Zertifizierungen könnten so ein Nachweis sein oder auch einmal kritische Rückfragen. Denn letztendlich sind die Auftraggeber dafür verantwortlich, dass die Schutzmaßnahmen, die ergriffen werden, angemessen sind.
Ja, also wir erleben es tatsächlich immer wieder mit unterschiedlichsten Konstellationen. Das war jetzt wieder so ein Fall, wo wir auch grenzüberschreitend sozusagen innerhalb Deutschlands Verantwortliche haben. Ich fand die Informationen auch sehr, sehr brauchbar, die hier von Nordrhein-Westfalen und aus Hessen auf der Webseite stehen. Wir haben die auch verlinkt. Von daher, das hilft sehr, wenn man dort auch für Betroffenen die Informationen dann leicht zugänglich an der Stelle hat. Aber es zeigt die Verarbeitungsketten mit Lieferanten, so hast du es genannt, es wird immer komplexer. Von daher wird das wahrscheinlich, vorsichtige Prognose, aber du wirst wahrscheinlich teilen, es wird mehr werden.
Ja. Ich will das nochmal ganz kurz hervorheben, was du auch schon angedeutet hast. Es gibt ja dann Verpflichtungen für die Verantwortlichen, für die Auftraggeber. Es gibt Verpflichtungen für die Auftragsverarbeiter, für die Dienstleister zur schnellen Information. Aber was kann denn der einzelne Betroffene tun, wenn, wie hier in diesem Beispiel mit Fotografen oder Fotografien, Zahlungsdaten, die in falsche kriminelle Hände geraten? Und da bieten eben auch die dort verlinkten Webseiten Informationen, wie man sich am besten verhalten kann. Kritisch sein, Abbuchungen regelmäßig überprüfen und eventuell auch schauen, was mit den Bildern, ob die eventuell sonst irgendwo auftauchen können. Und gerade solche Rückfragen sind dann sehr hilfreich, wenn man weiß, dass auch von Aufsichtsbehörden auch für die betroffenen Personen Hilfestellungen und Empfehlungen gegeben werden können.
Genau, man sieht dann auch, wie wichtig an der Stelle für die Betroffenen einfach ist, informiert zu sein. Weil wenn ich es weiß, dann bin ich, was heißt bösgläubig, aber ich gucke dann eben vielleicht mal auf meinem Konto ein bisschen genauer, ist da irgendwas, was mir komisch vorkommt, was ich sonst aus Zeitgründen vielleicht gar nicht mache, aber dafür brauche ich diese Information. Ja.
Super, dann kommen wir zum nächsten Thema. Chef, möchtest du?
Ja, die Kollegin aus Nordrhein-Westfalen, Bettina Geig, hat eine Aufklärungsaktion zur privaten Videoüberwachung gestartet. Und das habe ich deswegen aufgegriffen, weil wir ja auch einmal in unserem vergangenen Tätigkeitsbericht dazu Stellung genommen haben oder auch festgestellt haben, und das ist bei der Kollegin offensichtlich ganz ähnlich, dass die Zahl bei der Videoüberwachung im gerade nachbarlichen Kontext, ne, also die Nachbarn videoüberwachen sich untereinander und gegenseitig, das wirft viele Fragen auf, macht auch für die Aufsicht einiges an Geschäft aus tatsächlich. Und sie hat hier erstens mal auf der Webseite, wie ich finde, das sehr, sehr gut aufbereitet, die Fragen auch FAQ-mäßig aufbereitet, auch mit einer Information über eine Postkarte. Das ist alles sehr zielführend, also lohnt sich an der Stelle, sich das einfach mal näher anzugucken.
Ich nehme das mal zum Anlass, ein bisschen weiter auszuholen. Es fällt ja auf, dass man auch aufgrund der Technik und der Möglichkeiten auch als Privatperson wahnsinnig schnell aus der sogenannten Haushaltsausnahme gerät. Das heißt, die DSGVO gilt nicht für Datenverarbeitungen im privaten, persönlichen Umfeld, wird dann auch ganz gern als Haushaltsausnahme bezeichnet. Aber sobald ich personenbezogene Daten verarbeite, um die vielleicht zu einem anderen Zweck, beispielsweise bei der Einreichung einer Behörde zu verwenden, oder für andere Zwecke verwende außerhalb des privaten familiären Umfeldes, komme ich in den Anwendungsbereich der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Und dann ist man natürlich mit jeder Kamera, quasi auch eine Haustürkamera, die einem nur zeigt, wer steht vor der Tür, je nach Aufnahmeradius und ob gespeichert wird oder eben nicht, sehr schnell in dem Anwendungsbereich. Und mich wundert es, dass es in dem Rahmen der ganzen Diskussion um den digitalen Omnibus noch keiner auf die Idee kam, eventuell hier mal drüber nachzudenken, ob man eventuell hier auch regulatorisch etwas nachjustieren sollte.
Da bin ich tatsächlich ganz bei dir. Das vermisse ich auch. Das Problem ist ein für meine Begriffe sehr relevantes. Die Haushaltsausnahme der Datenschutzgrundverordnung ist konzeptionell durch technische Vorgaben sehr stark unter Druck. Also tatsächlich haben wir eine ähnliche Vorschrift ja schon in der Datenschutzrichtlinie aus den 90er Jahren. Die Haushaltsausnahme konzeptionell vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit viele technische Möglichkeiten, ob das durch Vernetzung und Clouds und oder Kameras, die allgegenwärtig in allen möglichen Kontexten auch ganz klein zur Verfügung stehen. Das ist, müsste man alles mit dem Wortlaut der Haushaltsausnahme, da gibt es Nachbesserungsbedarf. sagen wir es mal.
Konkretisiert ihr das beide bitte kurz? Das ist ja spannend.
Ja, das wäre etwas, was man, also im digitalen Omnibus hat das momentan keinen Platz mehr, schon allein deswegen, weil es einen entsprechenden Vorschlag der Kommission nicht gibt. Für meine Begriffe gehört sowas in die Debatte, wenn es eine größere Reform der DSGVO geben sollte, dann wäre das auch ein Bereich, über den ich nachdenken würde oder es mir wünschen würde, dass man darüber nachdenkt.
Die Haushaltsausnahme auszuweiten oder klarer
sie zu anzupassen, sie klarer zu machen. Die Idee der Haushaltsausnahme ist die, dass man also in seinem rein privaten Kontext eine Datenverarbeitung hatte, die nicht nach draußen geht. Das tut sie heute schon potenziell natürlich über Messenger, WhatsApp und Co. Jetzt kann man da sagen, ja, aber wenn ich nur 7 Leute in der Gruppe habe, ist das nicht auch noch ein bisschen Familie? Kann ich das überhaupt noch kontrollieren? Das heißt also, das müsste man ein bisschen klarer fassen für meine Begriffe.
Siehst du das auch, Rudi, oder wie würdest du die Haushaltsausnahme anpassen?
Auch in diese Richtung, dass man einfach nur deutlich macht, dass der Anwendungsbereich der DSGVO in dem privaten Kontextumfeld vielleicht etwas anders definiert wird, dass ich eben weniger schnell in den Anwendungsbereich komme und dann, wenn ich mich davon betroffen, benachteiligt fühle, dann nehme ich mich eben auf dem zivilrechtlichen Wege um mein Recht kümmern müsste.
Wenn ich das richtig sehe, sind wir aus dem Bereich der Aufsichtsbehörden jetzt mit den Themen durch. Kommen wir zur Rechtsprechung.
Chef. Es geht ging um einen Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls. Hintergrund war ein räuberischer Diebstahl wohl. Ja, jetzt machen wir natürlich jetzt hier kein Strafrecht. Es ging in diesem Verfahren am Ende des Tages um die Frage, ob, und das hatte was mit der Beweissituation zu tun, ob und wie weit ein Gesichtserkennungssystem, beweisdienlich ist und oder ob man zu diesem Gesichtserkennungssystem nicht zu wenig weiß, als dass es ein belastbares Beweismittel sein könnte. Und das ist natürlich eine ganz grundsätzliche Frage, die dann auch bei der Gesichtserkennung durch KIs, die ja allenthalben auch politisch momentan sehr stark im Fokus ist. Und vereinfacht gesagt hatte das Gericht hier große Zweifel auch an dem Beweiswert. Und auch zu wenig Information zu dem System, das hier offensichtlich verwendet wurde. Und das ist natürlich schon eine interessante Aussage. Es ist ja, wir nehmen jetzt mal einen ganz anderen Bereich, wenn man geblitzt wird im Verkehr, weil man zu schnell gefahren ist, 30 km/h zu viel, dann ist es gerade in den Verfahren, wo es dann um die Frage geht, gibt es einen Punkt, gibt es mehrere Punkte oder ist sogar vielleicht der Führerschein für eine Zeit weg, von den spezialisierten Verteidigern dann immer die Frage, welche Maschine hat denn geblitzt und war die auch belastbar? Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Vorschriften und die Strafverteidiger an der Stelle wissen das natürlich allerbestens, dass das nach bestimmten Standards natürlich genormt sein muss, geeicht, was weiß ich was. Bin kein Verkehrsrechtler. Aber ähnliche Fragen haben wir dann vielleicht bald im Rahmen der Gesichtserkennung. Ne? Also habe ich genug Informationen, wie die Technik funktioniert? Gibt es da Standards und so weiter, dass man also nicht hier eine Blackbox hat, die dann für die Beweissituation irgendetwas ausgibt, was man nicht nachvollziehen kann.
Ich will noch ein bisschen was ergänzen, was aus dem Sachverhalt noch hervorkam, bevor es wieder heißt, Datenschutz ist Täterschutz. In dem Fall wurde dem Amtsgericht nur vorgelegt, hey, wir haben hier ein System, das Bild zugeordnet hat zu einer Person, die wird es wohl schon gewesen sein, die wollen wir jetzt verhaften. Es gab keine weiteren objektiven, individualisierten Anknüpfungstatsachen, dass es diese Person war, keine sonstige Validierungsangaben oder sonstige Identifizierungsgrundlagen. Es lag nur allein ein Gesichtserkennungssystem vor. Und mich hat es dann erinnert, vor einigen Jahren gab es mal eine Pilotstudie am Berliner Südbahnhof, Südkreuz, die eben versucht hat mit Gesichtserkennungssoftware, man konnte dann so links gehen oder rechts gehen, war so angezeichnet, wo die eingesetzt wird und wo nicht. Und die hatte vor ein paar Jahren eine Fehlerquote, ich glaube, das waren ein bisschen über 80%. Also relativ viel. Sprich, von 100 wären 20 Personen fälschlicherweise erkannt worden. Und wenn man das dann weiß und denkt, man hat nicht mehr Indizien oder Hinweise als nur diese Zuordnung über ein System, dann waren dem Gericht eben zu wenig Informationen über die inhaltliche Belastbarkeit dieses Systems bekannt, dass es eben sagte, allein deswegen sollte niemand verhaftet werden, weil ein System, über das wenig, also das intransparent dargestellt worden sind und bei dem es kaum überprüfbare Algorithmen gab, als Grundlage genommen wird, werden, jemanden in Haft zu nehmen. Und das sollte eher die Verwender von solchen Systemen anspornen, entweder weitere Informationen oder zuordnbare Kriterien und Indizien vorzulegen oder ein System zu nehmen, das auch für diejenigen, die darüber entscheiden müssen, nachvollziehbar erkennbar wird, ist es zutreffend oder nicht.
Die Nachvollziehbarkeit, das ist genau der wesentliche Punkt. Neben dem Verkehrsrecht, ich erinnere mich auch noch an einen anderen Bereich, beim Schutz des von IP-Rechten geht es dann auch, also dass jemand vorträgt, geistiges Eigentum ist verletzt worden und irgendeine IP hat eine bestimmte Information abgefragt. Auch da hat die Rechtsprechung dann immer genauer nachgefragt, wie denn diese Logfiles zustande gekommen sind und welche Verfahren. Also man guckt sich diese Technik an und je grundrechtssensibler, also wir sprechen hier in dem Fall von einem Haftbefehl, da muss man natürlich dann schon eine belastbare Technik haben, ne? Oder nachvollziehbare Technik.
Aber der Sachverhalt betrifft alle, die sich mit biometrischer Fernidentifikation oder was auseinandersetzen oder nicht. Also wer hat einen Bezug zu diesem Thema? Wer sollte sich das genau durchlesen? Institutionen, die Videoüberwachung machen wollen, oder an wen richtet sich das?
Eigentlich alle, die eine KI oder ein automatisches System für eine Entscheidung heranziehen wollen, dass sie nachvollziehbar machen können, auf welcher Basis diese Entscheidung durch das System getroffen wird.
Ja. Spannend. Kommen wir zum nächsten Thema, VG Hamburg. Chef, du wieder, glaube ich, ne?
Ja, weil ich das eine sehr interessante Entscheidung und auch eine sehr, also das Rechtsproblem ist ein sehr weitreichendes. Ne? VG Hamburg, 22.01.2026. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile öffentlich zugänglich ist. Es ist bei Back Online und die meisten vielleicht, also die Hörenden, die Zugang zu Back Online haben, die werden es finden. Also die Rechtsfrage ist, so ein bisschen das Verhältnis zwischen Datenschutzrecht auf der einen Seite und Plattformrecht und Plattformregulierungsrecht auf der anderen Seite. Die Plattformregulierung sagt sehr vereinfacht gesagt, für konkrete Inhalte sind Host-Anbieter grundsätzlich nicht verantwortlich, sondern immer erst ab Kenntnis. Das ist ein Provider-Privileg, so hat man das mal genannt. Was dann aber auch dazu führt, erst ab Kenntnis, also nicht proaktiv, dass ich alles durchsuchen muss, weil ich das schon allein aufgrund der Menge der Daten schwer leisten kann. Aber wie das Verhältnis zum Datenschutzrecht ist, das ist noch eine spannende Frage. Und ob ich solche Hosting-Anbieter, und das sind am Ende des Tages auch Suchmaschinenanbieter wie Google, unter bestimmten Voraussetzungen verpflichten kann, proaktiv bestimmte Dinge nicht zuzulassen. Darum ging es in dieser Entscheidung. Hier ist auch eine Entscheidung der Hamburger Kollegen dann aufgehoben worden. Das Ganze wird aber, denke ich, noch weitergehen, weil die Rechtsfrage tatsächlich eine ganz erhebliche Rechtsfrage ist, die man wahrscheinlich auch höchstrichterlich klären muss. Das Recht selbst ist vereinfacht gesagt an der Stelle so, dass das Plattformregulierungsrecht sagt, die DSGVO bleibt unberührt und die DSGVO sagt, das Plattformregulierungsrecht bleibt unberührt. So, und das ist natürlich ein wenig befriedigender Zustand. Für meine Begriffe müsste man das eigentlich sogar durch den Gesetzgeber ein bisschen näher ausleuchten.
Mich hat es fast ein bisschen gewundert, warum man da nicht eventuell auch den EuGH gleich zur Rate zieht. Denn es geht ja letztendlich darum, wie ist diese Verantwortlichkeit eines Suchmaschinenbetreibers datenschutzrechtlich zu bewerten, wenn er eine gefundene Quelle wiederholt oder anzeigt. ob er da nicht datenschutzrechtlich in eine Verantwortung mit reinkommt. Wir haben ja durch das Source Media Urteil des EuGH ja auch schon gemerkt, hoppla, auch ein Portalbetreiber kann, wenn er sich eigene Rechte daran vorbehält, unter Umständen zum Verantwortlichen werden und aus dieser privilegierten Haftung einer Plattform herauskommen. Aber ich denke auch, dass es noch nicht die finale Entscheidung sein wird, sondern dass es noch bis einer weiteren Klärung in dem Rechtszug fortgehen wird.
Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Ich hatte mir hier noch einen Punkt notiert, aber ich bin nicht sicher, ob wir den haben. Rudi, willst du mal kurz
vortragen? Ja, den haben wir. Ich habe euch ja diese Zusammenstellung geschickt und da ist durch die Formatierung, es ist noch da, man muss nur suchen. Das ist eine Meldung aus Brasilien und zwar ist einem Arbeitsrichter aufgefallen, dass in einem Schriftstück, das er bekommen hat, ein digitales Schriftstück, war in weißer Schrift auf weißem Grund eine Meldung hinterlegt, die sich quasi an eine KI richtet und die quasi die KI instruieren sollte, dieses Dokument oder eben andere entsprechend zu bewerten. Das eine mehr, das andere weniger. Dem Richter ist es aufgefallen, weil er selbst ein KI-Instrument oder Tool eingesetzt hat zur Zusammenfassung und ist sehr heikel, denn ich kannte es bislang in Anführungszeichen nur als Geschichte, dass man bei Bewerbungen, wenn die als, man reicht eine PDF ein oder lädt eine PDF hoch, bei der dann in einem Teil mit weißer Schrift, auf weißem Grund, Informationen hinterlegt werden, die einem einen Vorteil verschaffen, die durch eine KI bewertet wird, aber nicht durch den Menschen, der eben weiße Schrift auf weißem Grund nicht wahrnehmen kann. Hier ging es in einem Gerichtsverfahren. Wie eben geschildert wird, gab es eine Beschwerde bei der Anwaltskammer, die Anwälte hatten eine Strafe in Höhe von 10% des Streitwertes der Verhandlung bekommen. Und es ist aber noch nicht endgültig final, denn die Anwälte wehren sich gegen diese Einschätzung, sie hätten hier das Verfahren manipulieren wollen. Ich finde es nur spannend, denn wir werden zunehmend nicht nur die Vorteile von KI, sondern auch die Risiken handeln müssen, wie geht man damit um, wenn über KI versucht wird, über solche versteckten Informationen oder Befehle die Ergebnisse zu manipulieren.
Genau das, ne? Das Prompt Injection jetzt eben in Verfahren, ne? Mal gucken, ne? Wie das an der Stelle weitergeht. Das wird man dann versuchen, wieder technisch dem entgegenzuwirken und das wird sich dann gegenseitig hochrüsten. Aber ich fand es tatsächlich sehr spannend, dass das offensichtlich in Brasilien schon passiert ist. Ja.
Und weiß man, was die Anwälte vortragen, wenn sie sagen, wir wollten nichts manipulieren, aus Versehen weiße Schrift auf weißem Grund?
Nee, oder? Sie sagen, sie wollten eigentlich nur die Manipulation ihrer Dokumente verhindern. so mal gucken, wie sie damit durchkommen.
Heute haben wir keinen Punkt zur Gesetzgebung, also kommen wir gleich zum nächsten Thema, KI und Ethik. Und lieber Chef, magst du den Aufschlag machen?
Ja, das ist ein interessantes Tool. Ich habe es mir jetzt auch nur in der Beschreibung angeschaut. Das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz hat sich Gedanken gemacht, wie personenbezogene Daten und andere sensible Inhalte im Browser geschützt werden können, wenn sie in einem Prompt durch eine KI abgefragt werden. Also der Use Case ist tatsächlich diejenigen, die viel mit KI-Chatbots interagieren und vielleicht auf ihrem Desktop verschiedene Angebote von OpenAI und wie sie auch alle heißen, nutzen, Claude und Gemini oder was auch immer sie so benutzen. Dann tut man das zum Teil, kann man natürlich mit dem Smartphone auch, aber wenn man das auf dem Desktop mit seinem Browser dann füttert mit bestimmten Angaben, dann möchte man vielleicht, dass automatisiert bestimmte Informationen eben nicht weitergegeben werden. Also vorher schon, bevor der Prompt abgeschickt wird, sozusagen rausgeixt werden. Und so ein Tool ist offensichtlich hier das Privacy Guardrail, das, wenn ich es richtig verstehe, als Erweiterung von Google Chrome agiert und einem dann eben durch Farben, also so habe ich das mir jedenfalls angeschaut, installiert habe ich es, wie gesagt, noch nicht, dann sagt, das ist rot, also personenbezogenes Datum, willst du das wirklich eingeben? Halte ich also grundsätzlich erstmal für eine, wenn es dann funktioniert, eine gute Sache, weil es einfach Awareness gibt.
Rudi, hast du das ausprobiert?
Habe ich nicht, aber ich finde es spannend, wie man doch immer mehr versucht, mit technischen Hilfsmitteln, technischen Risiken entgegenzutreten. Und bin sicher, für jede Abwehrmaßnahme gibt es dann wieder die nächste Angriffsmöglichkeit. Ähnlich auch wie bei Passwortmanagern, die immer nur so gut sind wie das Passwort für den Passwortmanager oder eben wie jede Technik auch ein gewisses Risiko des Versagens beinhaltet. Ich finde es nur schön, wenn man auch mal positive Meldungen hat, dass versucht wird, eben Schutzmaßnahmen für die Nutzung von KI einzusetzen, wenn eben auch mal personenbezogene Daten in den Prompt eingegeben werden.
Super, also liebe Zuhörenden, wenn ihr es schon getestet habt, schreibt uns und vielleicht können wir da auch noch ein bisschen mehr Infos dazu bekommen. Kommen wir zum nächsten Thema Veröffentlichung. Rudi, IT-Planungsrat, Aufgaben und
Ergebnisse. Da habe ich sogar zwei Themen zum IT-Planungsrat. Der IT-Planungsrat ist eine Einrichtung, die quasi den öffentlichen Bereich unterstützt in Fragen der Digitalisierung. Da waren gerade erst zwei Repräsentantinnen des IT-Planungsrates bei der Stiftung Datenschutz in der Reihe Datenschutz am Mittag und haben über ihre Arbeit und Ergebnisse berichtet. Das eine, was ich hervorheben will, ist für alle diejenigen, die quasi Rechtsgrundlagen oder die Gesetze, Verordnungen, Satzungen formulieren wollen oder müssen, dort gibt es einen Rechtsgrundlagengenerator, der einem hilft, in solchen Gestaltungen auch gleich eine entsprechende Rechtsgrundlage mit auszuformulieren. Was wir, also die dann zu Datenschutzthemen beraten, oftmals die Schwierigkeit haben, wenn jemand eine Aufgabe über öffentlich-rechtliche Gestaltungen zugewiesen bekommt, reicht das aus, um dann als Grundlage für Verarbeitung personenbezogener Daten herangezogen zu werden oder eben nicht. Da kann man über diesen Rechtsgrundlagengenerator eine entsprechende Formulierung finden, die hinterher für mehr Rechtssicherheit sorgt. Darüber hinaus haben wir auch noch weitere Dokumente verlinkt aus dem IT-Planungsrat, zum Beispiel eine Entscheidungsfinder zu begleitendes Gutachten, wer ist wann Verantwortlicher. Und was ich besonders spannend fand, eine Länderliste zu Regelungen zu Verantwortlichkeiten und Auftragsverarbeitern. Also sprich, hat auf Bundesebene oder auf Landesebene der Gesetzgeber schon mal festgelegt, wer in welcher Konstellation welche datenschutzrechtliche Rolle einnimmt. Das ist ja durch die DSGVO ja durchaus gegeben. Wenn man sich die Definition in Artikel 4 Nummer 7 ansieht, ist es ja durchaus machbar, dass ein Gesetzgeber eine entsprechende datenschutzrechtliche Rolle auch per Gesetz definiert.
Ja, in Baden-Württemberg zum Teil sogar passiert. Was ich noch ganz interessant fand, also die ganze Webseite des IT-Planungsrats mit unterschiedlichen Bereichen ist einen Besuch wert. Ich habe dann selber mal den Rechtsgrundlagengenerator angeworfen. Also das ist eine ZIP-Datei, die man sich runterladen kann und dann kann man sozusagen die Datenbank da einpflegen. Ja, also die Ergebnisse, die da rauskommen, ob das wirklich eine belastbare Rechtsgrundlage ist. Also ich glaube, das Tool ist es wie immer. Ne? Ein Tool kann helfen, ist auch gut, hilft einem ein Stück weiter, aber es löst nicht zu 100% eine ordentlich belastbare Rechtsgrundlage.
Kommen wir zum letzten Punkt dieses Tages und zwar zur gesellschaftspolitischen Diskussion. Chef Ärztetag, Cloud-Nutzung und Anonymisierung. Einfach eine Kleinigkeit zum Schluss. Ne?
Ja, klein, so klein ist natürlich ein Riesenthema. Was nur wirklich interessant ist, also Fragen, dass bestimmte besonders sensible Verarbeitungsumgebungen bei einer Cloud besonders problematisch sind und dass man die Frage stellt, wann ist eigentlich hinreichend anonymisiert, dass das die Datenschützer umtreibt, ist klar. Dass es auch den Ärztetag mit zahlreichen sehr konkreten Beschlüssen befasst, das ist doch zumindest mal interessant und auch wieder hier eine Lektüre der entsprechenden Beschlüsse durchaus wert.
Ja. Ich war ehrlich gesagt überrascht. Ich bin jetzt nicht der typische oder die typische Zielgruppe, die sich Dokumente vom Ärztetag nachsieht. Ne? Ich fühle mich relativ gesund und habe damit eigentlich weniger zu tun, denke ich immer zumindest meistens. Aber war wirklich überrascht, mit wie vielen Beschlüssen zu wie vielen Detailfragen sich der Deutsche Ärztetag damit befasst hat, angefangen von der Definition des Personenbezugs, wie er in dem Omnibus durch die Kommission vorgeschlagen wird, bis hin zu Fragen der Reidentifizierung bei anonymisierten, pseudonymisierten Behandlungsdaten, die ja gerade im ärztlichen Umfeld, wir wollen ja alle, dass man durch anonymisierte Behandlungsdaten vielleicht zu besseren Erkenntnissen, zur Mustererkennung, zu besseren Ergebnissen bei Behandlungen kommen kann und dass sich dann die Ärzte darum Gedanken machen, was passiert denn, wenn diese Situation nicht gegeben ist, dass eine Identifikation erfolgen kann, dass dann vielleicht auch die entsprechenden Vertrauenssituationen der Patienten zum Arzt beeinträchtigt werden kann, wenn eben nicht mehr vertraut wird, dass alles, was man einem Arzt sagt, eben unter der entsprechenden berufsrechtlichen Verschwiegenheit bleibt, unter dem Einsatz der Digitalisierung. Sie haben sich ja auch mit digitalen KI-Agenten befasst und fordern da quasi ja wirklich die Regulierung, wenn die im Gesundheitswesen eingefordert werden. Das ist alles ein bisschen gegenläufig zu den sonstigen Forderungen, die man so hört, zur Entbürokratisierung, dass hier quasi zur Beregulierung aufgefordert wird. Und es gibt eigentlich weitreichende Aussagen auch zu cloud-basierten künstlichen Intelligenz, wo man genau merkt, dass auch die Ärzte sicherlich auch durch viele Berichterstattungen zum Thema USA oder Änderungen der ein oder anderen politischen Situation oder geopolitischen Veränderungen, wie es so schön heißt, da auch zunehmend beunruhigt sind, wie sich das auch auf ihren gesundheitlichen Auftrag auswirkt.
Ja, ich ergänze vielleicht noch, man ist ja als Datenschützer an der Stelle wirklich bestätigt, Datenschutz zahlt auf Vertrauen ein und Ärzte brauchen das Vertrauen, ne, ihrer PatientInnen. Also das kann man wirklich, wenn man sich, das spürt man an der Stelle richtig. Ne? Also von daher ist das sehr spannend. Ja.
Mal eine Lernfrage, ärztliche Schweigepflicht ist ja auch eigentlich sowas wie, du hast das vorhin umschrieben, Rudi, das ist ja auch sowas mit, ist auch Datenschutz. Und ist da die Befürchtung, dass man sagt, das landet dann auf Clouds und irgendwo bei Dritten, habe ich dann die Schweigepflicht gebrochen oder wie?
Ja, es gibt, und da kommen wir jetzt ein bisschen in das Berufsrecht mit herein, da gab es in den letzten Jahren auch Änderungen, also das Ganze ist ja auch strafbewehrt. Es gibt eine Strafbarkeitsnorm, der Paragraph 203 StGB, der bestimmte Berufsgruppen unter Strafe stellt, wenn sie unbefugt Informationen weitergeben, die sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit erhalten haben. Das sind nicht nur Ärzte, das sind auch Seelsorger, das sind die Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Tierärzte fallen mit drunter, Psychologen, also alle, die in einer gewissen Vertrauenssituation mit ihren Klienten, Patienten zu tun haben, damit sie da dann auch bestmöglichst beraten und unterstützen können, wenn sie wirklich alles wissen. Und dieses Wissen bekommen sie nur dann, wenn diejenigen, die Kunden, die Mandanten, die Patienten ihnen wirklich auch alles anvertrauen können. Geschieht das nicht mehr, können sie ihren Beruf nicht mehr entsprechend ausüben. Und was ich auch bei den ganzen Beispielen, die wir da gefunden haben, auch interessant fand, dass die Ärztekammer einen Prüfauftrag gegeben hat, inwieweit es denn tatsächlich ausreicht, über die elektronische Patientenakte aufzuklären, indem im Wartezimmer ein Poster aufgehängt wird. Oder müsste nicht, weil sonst ist er auch geregelt, dass der Arzt quasi, wenn er aufklärt und berät, dass das eben auch mündlich erfolgen muss. Deswegen, wer ich mal beim Arzt war und operiert wurde oder eingefahren, der weiß auch, da wird eben diese Dokumente werden einem erklärt und teilweise vorgelesen und abgestimmt. Nur den Zettel hinreichen würde eben nicht ausreichen. Und da ist jetzt die Frage gestellt worden an die Rechtsabteilung der Bundesärztekammer, ist denn das Aufhängen eines Posters ausreichend im Rahmen der Einbeziehung mit einer elektronischen Patientenakte?
Ja, schöne Fragen, ne? Zum Abschluss.
Spannende Fragen. Wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen, liebe Zuhörenden. Ich danke euch allen fürs Zuhören und ich danke dir, lieber Rudi, dass du dir die Zeit genommen hast, um wieder deine Themen vorbeizubringen und mit uns zu sprechen. Dir, lieber Chef, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, alle haben interessante Punkte gefunden und haben Lust, weiterzulesen. Vielen Dank und bis bald.
Vielen Dank.
Danke, tschüss.